Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Sie leben im Meer und gehören zu den ältesten Lebewesen dieses Planeten. Seit Milliarden Jahren leben Algen hier auf der Erde. Der Mensch entdeckt sie jetzt erst so richtig, zum Beispiel für seine Fleischbällchen.
Once every week I make it, put it in my meatball, so we blend it with meat and things like that.
Algen als Beimischung gibt es auch in Spaghetti, in Schokolade, in Hautcremes sowieso und auch in Tiernahrungsergänzungsmitteln. Algen werden einfach immer beliebter, weil sie als nachhaltig und gesund gelten und so werden sie zu einem immer besseren Geschäft. Sind Algen das Gemüse der Zukunft, fragen wir heute. Ich bin André Zanto, hallo, und wir schauen dazu in die Niederlande, wo einige Firmen in größerem Maßstab vor der Küste anbauen. Und einen dieser Algenfarmer hat Martin Hahn für die Weltzeit getroffen.
Joost? Hi.
Hey, Martin.
Hi, how are you?
Good to see you.
Nice to meet you.
Yeah.
Nice weather.
Able to find it? Yeah. Perfect weather on to go to Scheveningen.
Yeah.
Hier liegt das Boot, das wir normalerweise nutzen, die Antios.
So do you charter these boats?
Das heißt, Sie mieten Boote, wenn Sie eins brauchen?
Ja, wir haben verschiedene. Dieses hier ist großartig, weil es ein nach hinten offenes Deck hat. Wenn wir unsere Anker setzen wollen, können wir die einfach so hinten runterlassen.
Die Antios ist ein roter Schlepper. Wann immer nötig, fährt Joost Wouters damit zu seiner Farm in der Nordsee. Der Niederländer ist Mitbegründer der Seaweed Company. Die Firma betreibt mehrere Algenfarmen weltweit, auch eine hier vor der niederländischen Küste bei Scheveningen, einem Stadtteil von Den Haag.
Die kannst du von hier aus aber nicht sehen. Die Farm liegt 12 Kilometer vor der Küste.
That's where we have our offshore farm.
You said harvesting is when usually?
Die Algen, die wir hier in Europa züchten, sind Winteralgen. Wir pflanzen sie im Oktober und ernten im Mai.
So muss Wouters jetzt schon wieder an die Ernte im nächsten Jahr denken. Dafür werden Algensetzlinge an Netzen ins Meer gelassen. Nach circa 7 Monaten werden die Netze wieder eingeholt und Maschinen schneiden die Pflanzen dann von den Seilen. Wouters zeigt auf einen Tisch an Deck der Antios. Wir setzen uns, während ringsum die Crew Wartungsarbeiten durchführt. Wenn wir jetzt mit dem Boot zur 12 Kilometer entfernten Farm fahren würden, was würden wir sehen?
Well, that's the beauty of seaweed farming in a way. It's all underwater.
Das Schöne an Algenfarmen ist, alles ist unter Wasser. Auf der Oberfläche gibt es kaum etwas zu sehen, außer ein paar Seile und Bojen.
With some little boys and the rest is in the water.
Wer den Kopf nicht ins Meer steckt, für den sind Algen unsichtbar. Joost Wouters glaubt, dass Algen deswegen bei vielen Menschen noch nicht auf dem Speiseplan stehen. Auch er selbst begann sich erst vor 6 Jahren für Algen zu interessieren. Wouters war begeistert von der Vielseitigkeit der Pflanzen und gründete seine Firma. Davor wusste er nichts über Algen.
Nothing at all. It was the brown, slimy stuff that was between your toes when you were on the beach.
Für mich war das braune, schleimige Zeug, das am Strand zwischen den Zehen hängen bleibt, oder das Zeug, was dich beim Schwimmen ärgert. Ich wusste nichts.
Heute glaubt er, Algen können uns helfen, den Planeten zu retten. Wenn Wouters von seinen Algen schwärmt, klingt er nicht mehr wie ein Nordseefarmer, sondern wie ein Marketing-Experte.
We don't sell seaweed. Now we sell solutions.
Wir verkaufen keine Algen, wir verkaufen Lösungen. Landwirten verkaufen wir eine Lösung, die ihre Böden verbessert und mehr CO2 absorbieren lässt. Damit meine ich ein Algenextrakt. Und für Kühe haben wir ein Präparat entwickelt, das sie gesünder und entspannter macht.
Auch die Milchproduktion der Kühe soll das Algenpräparat verbessern.
But very importantly, they need less feed.
Sie brauchen damit weniger Futter für die gleiche Leistung. Das hat eine riesige Auswirkung auf das Klima. Stell dir vor, wir bräuchten weniger Sojafutter und würden weniger Regenwälder in Brasilien abholzen.
Die Seaweed Company versorgt aber nicht nur Landwirtinnen und Landwirte, sondern auch andere Lebensmittelproduzenten, die auf Algen setzen. Und die Firma ist nicht die einzige in den Niederlanden. Auch Unternehmen wie Seaweed Tech und The Dutch Seaweed Group bedienen eine steigende Nachfrage. Wer zum Beispiel in Amsterdam in den Supermarkt geht, wird schnell fündig. Algenchips, Algenburger, Algenpasta.
Seaweed gin, seaweed mayonnaise, it's all there. Really? Yeah, yeah, all kinds of products with seaweed, yeah.
Algengin, Algenmayonnaise, das gibt es alles. Die Organisation Nordsee Farmers hat jüngst gezählt und in niederländischen Supermärkten 40 Algenprodukte gefunden. Das ist aber immer noch eine Nische.
That's a niche product.
Sagt Sander Vandenburg. Der Algenexperte forscht an der Universität Wageningen. Für das Gespräch hat er eine Kollegin am Bildschirm zugeschaltet. Sophie Koch, sie ist Deutsche, arbeitet gerade in Berlin. Der Einfachheit halber spricht die Meeresforscherin auch Englisch.
In Sanders Team bin ich der Algen-Nerd. Ich esse das wirklich regelmäßig. Ich bin die, die in der Bioabteilung im Supermarkt nach dem neuesten Algensalat greift.
Die Forscherin Koch und ihr Kollege Vandenburg sehen ähnlich wie Unternehmer Joost Wouters viele Vorteile.
Algen sind eine gute Idee, weil es sich um ein umweltfreundliches Produkt handelt. Man kann es im offenen Meer züchten. Es braucht keine Ackerflächen oder andere zusätzliche Ressourcen. Und langfristig gesehen müssen wir über andere Quellen für Lebensmittel nachdenken. Die Weltbevölkerung wächst, aber die Flächen für Landwirtschaft, die sollten nicht wachsen. Das ist also ein nachhaltiges Lebensmittel.
Sustainable food.
Allerdings eines, das vorhandene Schwermetalle aus dem Meerwasser absorbiert. Vandenburg würde deswegen empfehlen, nicht jeden Tag große Mengen davon zu essen. Momentan verbrauchen die Menschen in Europa 10% der weltweiten Algenproduktion, produzieren selbst aber nur 1%. So hat es der Branchenverband North Sea Farmers berechnet.
Das ist ein kleiner Sektor. Algen finden sich in keiner Exportstatistik. Aber die Nachfrage ist höher als das Angebot. All die Leute, die Algen in Burgern, Spaghetti und so weiter verarbeiten, die fragen mehr nach, als der Markt liefern kann. Es gibt da also Wachstumspotenzial.
Den Großteil importiert Europa derzeit aus Asien. Der Verband der Nordseefarmer will das ändern und bis 2030 ein Viertel des europäischen Bedarfs lokal anbauen. Nach erfolgreicher Lobbyarbeit sind Algen schon jetzt Teil der Eiweißstrategie, einem Papier des niederländischen Landwirtschaftsministeriums.
It's interesting that I think all political parties in the Netherlands mentioned seaweed somewhere in their programs before the last elections.
Ich glaube, vor der jüngsten Wahl haben alle Parteien in den Niederlanden Algen irgendwo in ihren Wahlprogrammen erwähnt. Und es gibt viel Druck von der Regierung, Mehrfachnutzung auf See zu entwickeln. Zwischen all den Windturbinen soll etwas passieren. Und Algenanbau ist da eine Möglichkeit.
Direkt an den niederländischen Küsten ist Algenzucht schwer, weil die Böden zu sandig sind. Und weiter draußen in der Nordsee herrscht zu viel Verkehr. Nur zwischen den Windturbinen ist es ruhig. Größere Schiffe dürfen Windparks nicht durchfahren. Algenfarmen könnten den Platz also effizient nutzen. Aber noch sind nicht alle Fragen geklärt, sagt Meeresforscherin Sophie Koch.
Genetically modified species, for example, if they were to be introduced with a farm and then they become invasive.
Es gibt genetisch veränderte Spezies. Sollten die angepflanzt werden, könnten die sich zu einer invasiven Spezies entwickeln. Außerdem könnte es sein, dass Algenfarmen, die zu groß sind, die kinetische Energie der Wellen ändern. Das könnte langfristig zu einer Veränderung des Meeresbodens führen. Diese Risiken schauen wir uns gerade an. Es gibt viel Positives, aber wir wollen mögliche negative Effekte vermeiden.
Knowing that there is positive aspects, but focusing on a negative to see how can we avoid the negative.
One big question is how much seaweed can you produce without depleting the ocean and the seas from its nutrients?
Eine große Frage ist auch, wie viele Algen kann man produzieren, ohne die Nährstoffe der Meere zu erschöpfen? Diese Nährstoffe werden ja auch von anderen Spezies benötigt. Mikroalgen zum Beispiel, die wichtig sind für die Nahrungskette. Fügt man also mehr Seetang hinzu, könnte das einen Wettbewerb um diese Nährstoffe stimulieren. Dann ist da die Gefahr, dass Algenfarmen den Meeresboden verdunkeln, weil sie Schatten werfen. Oder dass invasive Spezies die Farmen als Sprungbretter nutzen und sich so zum Beispiel von der Nordsee bis hoch nach Norwegen verbreiten.
Derzeit wird in Europa ein großer Teil der Algen wild geerntet, in Frankreich, Irland und Schottland zum Beispiel. Wird mehr gesammelt als nachwächst, kann das verheerende Auswirkungen auf marine Ökosysteme haben.
What can be harvested is pretty much harvested.
Was wild geerntet werden kann, wird geerntet.
If we need more food from the ocean, that doesn't come from wild harvesting.
Wollen wir aber mehr Essen aus dem Ozean holen, kommt das nicht aus der Ernte von Wildpflanzen.
An der Stelle kommen die Anpflanzungen ins Spiel. Deswegen wird die Algenzucht derzeit so intensiv erforscht.
Die Seaweed Company von Joost Wouters züchtet Algen nicht nur in der kalten Nordsee. Farmen in Marokko und Indien erlauben der Firma, mit verschiedenen Arten zu experimentieren.
There are about 12,000 species in the world that we know of.
Wir kennen heute ca. 12.000 Algenarten. Davon nutzen wir nur ungefähr 20 für die Zucht. Man kann sie grob in drei Gruppen einteilen. Rote, braune und grüne Algen.
Jede Art hat andere Eigenschaften und eignet sich so für unterschiedliche Produkte, von der Hautcreme bis zur Schokolade. Und wie isst der Algenfarmer eigentlich seine Algen?
Oh ja, dried or as an extract or liquid.
Getrocknet, als Extrakt oder in flüssiger Form. Meist aber getrocknet, zum Beispiel einen halben Teelöffel Algenflocken in meinen Shake. Oder einmal die Woche mache ich Fleischbällchen mit Algen.
Dass Algen häufig getrocknet verkauft werden, hat einen Grund.
Because the seaweed has a relatively short time to stay alive. So within about 3 hours.
Algen überleben die Ernte nicht lange. Man muss sie innerhalb von ungefähr 3 Stunden verarbeiten. Derzeit heißt das, dass wir sie trocknen. Aber wenn die Menge zunimmt, wird Trocknen schwierig, weil man dafür viel Platz und Energie braucht. Dann wäre es besser, wenn die Algen direkt aus dem Meer in einer Bioraffinerie landen und dort verarbeitet werden.
Bevor wir uns verabschieden, will Wouters noch etwas zeigen. Er steuert den nächsten Supermarkt an. In der Ecke mit dem Alkohol greift Wouters eine Dose aus dem Regal. Seine Firma arbeitet seit kurzem mit einer kleinen Brauerei zusammen. In einer neuen alkoholischen Brause der Brauerei sind Algen enthalten.
Fragt man die Leute auf der Straße, magst du Algen? Dann sagen sie, nein, ich glaube das nicht. Fragt man dann, ob sie glauben, dass Algen gesund sind, sagen sie oft, oh ja, sehr gesund. Die Menschen wissen also, dass sie gesund sind, aber nicht schmecken, und sie haben recht. Wir müssen Algen also den richtigen Produkten hinzufügen.
Algen im alkoholischen Mixgetränk. Die Welt rettet das nicht. Aber der Algenfarmer hofft, die Konsumenten so an das Gemüse aus dem Meer zu gewöhnen.
Die Algen sind natürlich nicht nur in den Niederlanden immer populärer, auch in den USA werden sie das zunehmend, auch weil vor der US-Ostküste sich das Wasser durch die Klimakrise immer stärker erwärmt, wie zum Beispiel im Bundesstaat Maine, und dadurch wandern einige Fischarten ab. Die Fischer brauchen also Alternativen und dazu zählen eben Algen bzw. Seetang und auch Jakobsmuscheln. Deren Anbau und auch die Auswirkungen auf das Ökosystem werden jetzt erforscht auf einer Insel. Franziska Hoppen war dort.
Hurricane Island heißt die Insel. Sie liegt weit draußen vor der Küste des US-Bundesstaats Maine. Die Küste ist rau. Bei der Fahrt weht uns salzige Gischt ins Gesicht. Das alles ist ein riesiges Versuchslabor. Man ahnt es nicht. Das Wasser im Golf von Maine erwärmt sich wahnsinnig schnell. Laut US-Weltraumbehörde NASA viel schneller als das Wasser fast überall sonst in den Weltmeeren. Gleichzeitig wird es immer saurer, weil die Ozeane das CO2 aus der Luft aufnehmen, das wir Menschen produzieren. Die Folgen sind allgegenwärtig. Hummer krabbeln in kühlere Gewässer. Garnelen, Kabeljau oder Seeigel verirren sich immer seltener in die Netze der Fischer. Muscheln fällt es schwer, gesunde Schalen zu bauen. Das Meer vor der Küste in Maine gerät aus dem Gleichgewicht. Für die Menschen ist es aber seit Jahrhunderten die Lebensgrundlage. Fast 20.000 Fischer, Verkäufer, Restaurants, ganze Küstenorte sind unfreiwillig Teil eines großen Experiments geworden. Wie lässt sich ihr Lebensraum retten? Für Alex de Koning geht es um ein Familienunternehmen. Der 30-Jährige ist Muschelfarmer. Er lebt mit seinem Bruder und seinen Eltern in Trenton, einer Kleinstadt gut 2 Stunden oberhalb der Küste von Hurricane Island. Die Familie baut Miesmuscheln und Austern an und verkauft sie an Restaurants. Alex zeigt mir, wie die Muscheln auf einem langen Fließband gesäubert werden. Er ist hier der Mann fürs Reparieren, der Erfinder. Und seit kurzem tüftelt er an einem neuen Projekt im Meer, gleich hinter der Fabrik. Es ist eine Jakobsmuschel-Aquakultur, die der Küste Maines vielleicht helfen könnte. Im Wasser hat Alex Fallen gespannt. Sie hängen wie überdimensionale schwarze Netzstrümpfe im Meer. Die winzigen Larven der wilden Jakobsmuscheln krabbeln durch die feinen Löcher der Netzfallen und nisten sich ein, bis sie irgendwann als Babymuscheln zu groß sind, um dem Netz wieder zu entkommen. Wenn Alex hier nun taucht, fällt ihm etwas auf.
Du kriegst dieses Mikroklima mit Garnelen, Krabben, Seesternen. Wir hatten zuletzt viele Seehasen, diese kleinen nagenden Fische, die sich gerne an etwas dranhängen. Es hat sich in dieses komplette Ökosystem verwandelt.
Es entsteht etwas Neues. Mit der Zeit haben sich auf den Netzen Algen gesammelt. Zwischen ihren Blättern verstecken sich Tiere und die wiederum locken Jäger an.
My brother actually saw a shark there last summer, which was really kind of fun.
Sein Bruder habe zuletzt sogar einen Hai gesehen. Im wärmer und saurer werdenden Golf scheinen sich die Tiere und Pflanzen hier auf den Aquakulturen noch wohl zu fühlen. Alex glaubt, das liegt am Wasser selbst.
They are constantly cleaning the water.
Sie reinigen die ganze Zeit das Wasser. Das führt zu besserem Pflanzenwachstum und sie beseitigen Stickstoff und Kalium aus dem Wasser. Die können Probleme machen, wenn es zu Algenblüten kommt.
That can cause trouble from various algae blooms.
Das heißt, Muscheln sind gut gegen Wasserverschmutzung, verursacht durch Landwirtschaft und immer mehr Menschen, die hier in den Osten der USA ziehen. Die Jakobsmuschel findet Alex so toll, weil sie in Maine eine Marktlücke füllen könnte.
Mit Jakobsmuscheln, das ist so groß, das gibt einfach so viel Potenzial. Das könnte wirklich die Möglichkeit für eine Lebensader für die Küstenorte in Maine werden.
Alex glaubt, dass keine andere Nische so viel Geld und Platz für Maines gebeutelte Fischer bieten kann. Jakobsmuscheln gelten in den USA als Delikatesse. Für hunderte Millionen Dollar werden sie jährlich aus dem Ausland importiert und hier zu stabilen Preisen gehandelt. Dabei könnten die Feinschmecker ihre Scallops, wie sie auf Englisch heißen, vor der Haustür haben.
Hi, I'm Francisca.
I'm Nathan.
Nathan, nice to meet you.
Hurricane Island ragt wie ein sanfter Hügel aus dem Meer. In der Mitte ein nadeliger Wald, umrundet von weißem Kieselstrand. Wissenschaftler und wissenschaftliche Mitarbeiter leben im Sommer auf der Insel in Holzhütten.
Hi, Phoebe.
Franziska?
Yes.
Nice to meet you.
Phoebe Jackilek ist Forschungsleiterin auf Hurricane Island. Auch sie hat gerade mit ihrem Boot angelegt. Mitte 30 im Taucheranzug und mit wilden Locken.
We're gonna be unloading, so I'm gonna be focused on just like getting things off the boat for the next few minutes.
Sie trägt eine Kühlbox über den Pier hoch zur Forschungsstation. Ihr Spezialgebiet ist die Fortpflanzung von Jakobsmuscheln.
So there are males and females in scallops and they both shoot their eggs and sperm up into the water column and they hope for the best.
Wenn sich Jakobsmuscheln vermehren, sagt Phoebe, schießen sie Millionen von Eiern und Samen ins Meer hinaus, auf gut Glück. Das heißt, die wilden Populationen, die es vor Maines Küste gibt, könnten von Muschelfarmen profitieren und umgekehrt. Es könnte womöglich mehr Muscheln im Meer geben, mehr gereinigtes Wasser und mehr Biodiversität. Wie genau diese Wechselbeziehung aussehen könnte, untersucht Phoebe in ihrer Arbeit auf der Insel. Aber sie ist auch einfach hoffnungsloser Jakobsmuschel-Fan.
They're just cool. They're like the most charismatic bivalves.
Die sind einfach cool. Das sind die charismatischsten Muscheltiere. Eine Muschel macht nichts, wenn man sie aufhebt.
An oyster does nothing when you pick it up.
Eine Auster macht nichts, wenn man sie aufhebt. Aber eine Jakobsmuschel, die spritzt einen an. Sie versucht davonzukommen. Die Babys schwimmen. Die sind einfach cool. Das sind lustige, interaktive Wirbellose.
They're a fun, interactive invertebrate.
Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Was passiert, wenn es bald tatsächlich mehr Aquakulturen an Maines Küste gibt?
Einer, der sich darüber Gedanken macht, ist John Lewis. Er lebt auf Bailey Island, einer der vielen kleinen vorgelagerten Inseln Maines, gut anderthalb Stunden vom Ausgangspunkt entfernt. 400 Menschen wohnen dort. Es gibt ein Restaurant, ein Souvenirgeschäft und statt Supermarkt einen General Store, eine Art Tante-Emma-Laden und Dorftreff. Man kennt sich hier. Doch das Idyll ist nur Oberfläche. Darunter brodelt es, sagt John.
Well, what's happening is we're seeing people come in.
Was hier passiert ist, dass Leute von außerhalb herkommen, Nutzungsrechte für große Flächen, Küstengewässer beantragen, die ihnen nicht gehören. Und hier wächst das Gefühl, dass diese Leute sich nicht wirklich mit der Gemeinde abstimmen.
They're not really consulting.
John und seine Nachbarn fürchten, dass Investoren mit Land an der Küste spekulieren könnten. Jetzt günstig kaufen, später teuer verkaufen. Für Aquakulturen. Sie fürchten die Gentrifizierung. Mit Muscheln statt Biolimonade. Vor der eigenen Haustür.
So people are beginning to think that there's a gold rush going on with speculative leasing that they can then sell later on.
Von einem Goldrausch sei die Rede. John sagt, es werden nicht nur immer mehr Anträge für Aquakulturen an der Küste eingereicht, die Flächen werden auch immer größer. Die Behörden seien mit dem Andrang hoffnungslos überfordert.
The place that has not received commensurate increases in funding is the regulatory agencies.
Die, die nicht entsprechend mehr Geld bekommen haben, sind die Behörden und damit sinkt das öffentliche Ansehen. Und das Vertrauen in die Verfahren verschwindet und das ärgert mich. Das Ministerium für Meeresfragen hat ein paar tolle Leute, aber da sitzen eben nur noch vier von in der Aquakulturabteilung.
But they're now down to 4 people in the aquaculture program.
John und seine Nachbarn sind nicht gegen Aquakulturen per se. Sie wünschen sich mehr Regeln, mehr Sicherheit. Aber der Druck durch den Klimawandel und die Not mancher Fischer sind groß. Was könnte eine Lösung sein für die vollen Küstengewässer? Susan Brawley, Professorin an der University of Maine und Algenexpertin, hat eine Idee. Eine Art große Wohngemeinschaft im Meer.
To co-locate fish farms and shellfish farms and macroalgal farms.
Fisch-, Muschel- und Algen-Aquakulturen alle nebeneinander.
Because both the shellfish and the macroalgae.
Sowohl Schalentiere als auch Seetang bauen Nährstoffe ab. Die Schalentiere filtern das Plankton, das Stickstoff und Phosphor aufgenommen hat. Seetang nimmt Stickstoff und Phosphor direkt auf. Sie sind also Nährstoffabbauer.
Die Algen sind zum Essen da. Sie anzubauen hat wenig Auswirkungen auf die Natur und ist gleichzeitig unheimlich produktiv. Denn klar, wie auch Jakobsmuscheln muss Seetang nicht gewässert werden und auch nicht gedüngt. Dafür tut er nebenbei dem Wasser gut, wie Susan Brawley sagt.
Algae take up CO2.
Algen nehmen CO2 auf, deshalb helfen sie auch, die Übersäuerung der Ozeane aufzuheben.
Helping to prevent ocean acidification.
Und einmal angebaut, ist Seetang quasi ein Selbstläufer. Seth Barker erntet im Jahr bis zu 18 Tonnen, allein mit seinen paar Wäscheleien. Der Verkaufspreis pro Tonne liegt bei rund $2,500. Immer mehr Fischer erweitern nun schon ihr Angebot. Keine andere Aquakultur wächst in den USA gerade so schnell. Und es gibt einen Markt für die Algen. Anderthalb Stunden von der Clark Cove Bucht entfernt liegt die hippe Stadt Portland. Hier in einer Seitenstraße hat Josh Rogers sein Geschäft, Heritage Seaweed. In zwei Räumen stapeln sich Seetang-Tees neben Seetang-Jerky, Seetang-Cremes und Seifen. Rogers ist eine Art Seetang-Jünger in Holzfällerhemd und Dreitagebart.
It's because it's not anything that we encounter on land. It's this weird.
Es ist anders als alles andere, das wir an Land antreffen. Es ist diese seltsame alte Lebensform. Es ist kein Tier, keine Pflanze, kein Pilz. Was ist es dann? Es ist eine Alge.
It's not an animal, it's not a plant, it's not a fungi. What is it? It's algae.
Und sie schmecken kurios, fischig wie Kaviar und beißend, sehr salzig und auch bitter wie schwarzer Tee, aber trotzdem irgendwie auch süß. Umami nennen Japaner diese seltsame fünfte Geschmacksrichtung. Aus Rogers Sicht geht es aber um weit mehr als nur Geschmack. In einer Welt, in der das Wasser knapper wird, sagt Rogers, und der Anbau von Obst und Gemüse schwieriger, könnte Seetang in Zukunft einmal sicherstellen, dass die Menschen genug Gesundes zu essen haben.
Typically. If you take any,
wenn Sie ein Gemüse mit derselben Menge an Seetang vergleichen, dann hat Seetang normalerweise 10-mal mehr Mineralien als das Gemüse.
Kelp is the new kale, heißt es in Maine nicht umsonst. Seetang ist der neue Grünkohl, ein Lieblingsgemüse der Amerikaner.
Ja, mal schauen, wie sich unser Speiseplan in den nächsten Jahrzehnten verändert. Wir schauen hier bald auch wieder in die USA. Da geht es dann um die Frage, warum es dort kaum Mutterschutz gibt. Hören Sie dann hier im Podcast der Weltzeit. Ich bin André Zanto. Bis dahin.